Ja, mein Vater liest gerne Biografien und empfiehlt auch seinen Kindern immer mal wieder welche zu lesen. Wer mich kennt, weiß, dass ich mehr als genug zu lesen habe und häufig nicht dazu komme. Aber einige habe ich auch schon gelesen und gerade gestern habe ich wieder in der von Friedrich von Bodelschwingh geblättert, der die Behindertenanstalt Bethel nicht gegründet hat, aber groß gemacht hat. Und da hat mich ein spezielles Thema besonders angesprochen. Das hatte mich auch beim letzten Mal schon angesprochen. Ich habe das gezielt nachgelesen. Und dazu möchte ich heute gerne auch ein paar Bibelverse lesen und ich werde heute, ich habe hier ganz viele Bücher liegen, auch mal ein paar Abschnitte aus verschiedenen Lebensbildern vorlesen. Und zwar ist es jetzt irgendwie auch konkret für uns, ich habe das gerade kurz hier zu Heinz Otto gesagt, unsere Tochter Sarah hat in ihrer Kindergartengruppe einen Corona-Fall und das bedeutet dann nach den Quarantänevorschriften, dass sie jetzt bis zum 24.11. unser Grundstück nicht verlassen darf, keinen Besuch empfangen darf. Aber für den Rest der Familie, ich darf heute hier sein. Wir haben das extra gefragt. Also alle, die nicht direkten Kontakt hatten, dürfen sich frei weiter bewegen. Samuel darf zurzeit nicht in die Schule. Und mit Gottes Segen und Hilfe wird vielleicht auch gar nichts weiter draus werden. Aber die Möglichkeit besteht natürlich. Und auch wenn es unwahrscheinlich ist, können auch kleine Kinder so erkranken, dass das Schwererkrankung ist und auch im schlimmsten Fall bis zum Tod führt. Das ist nicht nur bei alten Menschen so. Das kann natürlich auch uns treffen. Das kann mich auch in meinem Studium ziemlich rauswerfen, wenn ich über Wochen niederliege. Und ich habe von Langzeitfolgen gehört, die große Körperschwächen, Konzentrationsschwierigkeiten und so weiter mit sich bringen, die es mir also möglicherweise auf Monate hinaus unmöglich machen würden, anständig zu studieren. Das könnte also durchaus, falls da was passiert, Auswirkungen haben. Und natürlich macht man sich dann auch Gedanken. Und dann wird man natürlich von Gott immer wieder vor die Frage gestellt, wie groß ist dein Glaube? Vertraust du mir in dieser Situation? Jetzt, wo es konkret wird, wo das nicht nur die anderen haben, sondern wo es bei euch auch angekommen ist. Die Frage habe ich mir auch vorher schon gestellt. Walter und Hanna, die jetzt beide auch im Krankenhaus auf der Intensivstation liegen, es sind auch aus dem direkten Umfeld. Das hat uns ziemlich getroffen, vor allem, weil es sie auch ziemlich schlimm erwischt hat. Und diese Fragen sind also nicht neu und die Fragen mag sich auch der ein oder andere unter uns gestellt haben. Und man steht dann so ein bisschen, wenn man das jetzt mal extrem sagt, nicht jeder stirbt an Corona, aber irgendwo steht man schon ein bisschen konkreter vor dieser Frage, wie ist das mit dem Tod, wenn er jetzt eintrifft in dieser Lebensphase, auch bei uns jungen Menschen in der Familienphase. Bin ich bereit zu gehen? War das, was ich immer fromm gesagt habe, nur ein Lippenbekenntnis? Wir haben auch, bevor Walter und Hanna, als sie noch hier in unseren Reihen saßen, haben wir auch ganz offen gesagt, es liegt in Gottes Hand und Gott wird es so machen, wie es richtig ist. Und man kann sich dann schon die Frage stellen, jetzt, wo es eintritt, weicht man davon ab? Ja? Ist es nur ein Lippenbekenntnis gewesen und jetzt, wo es dann eng wird, wo Menschen wirklich davon betroffen sind, nehmen wir das zurück? Und ich bin nicht bereit, das zurückzunehmen. Ich habe das gesagt und ich stehe dazu. Und ich weiß, dass das, was Walter und Hanna jetzt mal, um an diesem Beispiel zu sprechen, passiert und was möglicherweise auch noch anderen von uns passieren wird, ich denke, dass diese Krise nicht so schnell vorbei ist, dass das in Gottes Hand liegt. Und dass auch das mit Gottes Willen geschehen ist und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und da halte ich nicht nur voller Verzweiflung dran fest, weil das mein letzter Strohhalm ist, sondern das glaube ich aus tiefstem Herzen und da habe ich meinen Frieden drüber. Und das ist das, wo ich auch jeden Tag für bete, dass auch Walter und Hannah, weiß man nicht, wie viel sie jetzt wahrnimmt, aber dass Walter auch diesen Frieden in seinem Herzen hat. Und all die anderen Geschwister, die auch davon betroffen sind. Ich meine das nach wie vor bitter ernst. Und in der Bibel gibt es einen Text, in dem Paulus in einer Situation ist, wo er auch den Tod praktisch vor Augen sieht. Es ist keine Krankheit, sondern er sitzt im Gefängnis in Rom, vermutlich. Und er thematisiert das Ganze. Und ich finde, er thematisiert das sehr schön. Und ich möchte das vorlesen aus Philipper 1. Und zwar lese ich ab Vers 18. Oder nein, ich mache noch ein paar Anmerkungen vorher. Er schreibt also an die Philipper und er sagt, das ist übrigens unser Traufvers, meiner und Annemaries Traufvers. Ich bin guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Egal, was auf dem Weg kommt, egal, was auch jetzt auf dem Weg kommt, dieses Ziel ist sicher. Und da war Paulus sich sicher für diese Gemeinde. Und da dürfen auch wir uns sicher sein. Und das steht über unserer Ehe, das steht über unserem Leben mit Gott. Und das ist etwas, was wir aus tiefstem Herzen bejahen. Und dann sagt Paulus weiter, und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüfen mögt, was das Vorzüglichere ist, damit ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Er betet also darum, dass die Erkenntnis und Einsicht der Christen in Philippi zunehmen möge und damit sie prüfen mögen, was das Vorzüglichere ist. Und ich glaube, vor dieser Prüfung stehen wir. Ja, wir stehen vor der Prüfung, was ist das Vorzüglichere? Halte ich mich an diesem Leben fest? Möchte ich meine Freiheiten wieder haben? Möchte ich wieder mal ohne Maske im Gottesdienst sitzen? Ohne Maske einkaufen gehen? Mich wieder treffen können, mit wem ich mich treffen will? Oder ist das Vorzüglichere tatsächlich wirklich real, hier und jetzt, die Beziehung zu Gott? Und der darf uns immer nahe kommen. Da gibt es keine Abstandsbeschränkung, keine Maskenpflicht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns diese Frage stellen. Was ist tatsächlich wirklich das Vorzügliche in unserem Leben? Und nicht nur, weil wir das irgendwie auswendig gelernt haben, von unseren Eltern beigebracht bekommen haben, in den Predigten vorgekaut bekommen haben. Was ist wirklich in unserem Herzen das Vorzüglichere? Und Paulus ist dann dort in Fesseln und es gibt Geschwister, die nehmen das zum Anlass, um zu predigen. Sie werden ermutigt zu predigen und es gibt andere, die nehmen das zum Anlass und sagen, jetzt sitzt endlich mal der große Apostel im Gefängnis und jetzt können wir uns endlich mal selbst ins Rampenlicht stellen und predigen auch. Und Paulus sagt, es ist mir egal, Hauptsache das Evangelium wird gepredigt. Ob die Leute das machen, weil sie durch mich ermutigt werden oder weil sie es machen, um mir Konkurrenz zu machen. Hauptsache das Evangelium wird gepredigt. Und da beginnt mein Text ab Vers 18. Was denn? Wird doch auf alle Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch darüber freuen. Denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird, durch euer Gebet und durch Darreichung des Geistes Jesu Christi. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werden werde, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus erhoben werden wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, das ist für mich die Mühe wert. Und ich weiß nicht, was ich erwählen soll. Ich werde von beidem bedrängt, indem ich Lust habe, abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben aber hier im Fleisch auf dieser Erde ist notwendiger um euretwillen. Und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus meinethalben überströme durch meine Wiederkunft zu euch. Wandelt nun würdig des Evangeliums des Christus, damit, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, in dem ihr mit einer Seele mitkämpft mit dem Glauben des Evangeliums und euch in nichts erschrecken lasst von den Widersachern, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Ich entschuldige mich für die eckige Übersetzung, aber ich lese am liebsten aus meiner Bibel, da kenne ich mich am besten aus. Letztendlich schreibt Paulus hier, dass er konfrontiert ist mit dieser Frage, was ist jetzt, wenn ich zum Tode verurteilt werde? Bin ich bereit zu gehen? Und ihm stehen diese beiden Wege offen. Entweder ich werde freigesprochen, ich darf zurückkehren zu meinen Geschwistern, oder ich werde verurteilt und ich werde sterben. Und eigentlich ist das gar nicht so viel anders als die Situation, in der wir heute leben. Auch wenn wir noch nicht erkrankt sind, in Anführungsstrichen. Diese Krankheit kann tödlich verlaufen, sie kann jeden von uns treffen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann stehen wir auch jetzt besonders vor dieser Frage. Eigentlich stehen wir schon immer vor dieser Frage. Jeder Autounfall, alles kann uns treffen. Wir wissen nie, wann es uns trifft, aber jetzt durch Corona haben wir noch was Greifbareres. Diese Frage ist immer wichtig und sie ist gerade in dieser Zeit besonders wichtig. Und wie gesagt, ich spreche jetzt auch häufiger mal über Walter und Hannah. Ich denke, dass gerade auch für Walter und Hannah diese Frage gerade wirklich Existenz wichtig ist. Und es ist so schön zu sehen, dass Paulus in all dem Leid sagt, Christus ist für mich das Leben und Sterben ist für mich Gewinn. Er weiß, Sterben ist Gewinn. Und er sagt, es ist besser zu gehen, zu scheiden und bei Christus zu sein. Er weiß aber auch, dass er noch eine Aufgabe auf dieser Welt hat. Und Gott hat ihm gezeigt, dass er zurückkehren wird, was dann auch tatsächlich passiert und dass er mit den Geschwistern noch Kontakt haben wird, dass er sie weiter erbauen wird. Aber er ermutigt die Geschwister, seinen Weg mitzugehen. Damals ging es um Christenverfolgung, die Paulus da auch erlitten hat an dieser Stelle. Das ist vielleicht nicht ganz konkret das, worum es bei uns geht. Aber uns diese Frage zu stellen zwischen Leben und Tod und uns damit auseinanderzusetzen, auf diesem Weg sind wir auch aufgerufen, Paulus zu folgen. Und da mag jeder in sich hineingehen, in sich hineinschauen und selbst vor sich und Gott im Klaren werden, wo seine Prioritäten sind, wo das Vorzüglichere im Leben liegt. Ob wir bereit sind zu gehen, dem einen mag das leichter fallen, wenn er ein gewisses Alter erreicht hat und sagt, ich habe viel erlebt, ich bin froh, wenn ich heimkomme. Dem anderen fällt das schwerer, wie mir mit 4 Kindern und einer Frau, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Und trotzdem müssen wir uns ganz ehrlich diese Frage stellen. Eine Frage, die wir uns eigentlich immer stellen müssen und die wir uns jetzt ganz besonders stellen müssen. Und ich möchte mal einen Abschnitt vorlesen von Friedrich von Bodelschwingh. Als er jung verheiratet war, hat er um das Weihnachtsfest sind seine Kinder krank geworden, an einer schweren, ich glaube, Lungenentzündung oder so. Und alle Kinder sind innerhalb von 2 Wochen gestorben. Damals war die Gesundheitsversorgung noch nicht so gut und die waren im Alter unserer Kinder. Und seine Mutter ist später auch noch gestorben, die hat er auch noch beerdigt. Und er hat später dann nochmal Kinder gehabt, die auch dann sein Werk fortgeführt haben. Aber praktisch diese erste Familie, die er hatte, diese erste Schar von Kindern, ist ihm komplett genommen worden. Und in diesem Text schwingt beides mit, was uns, denke ich, auch bewegt, wenn auch jemand von uns geht, von dem wir wissen, dass er in den Himmel kommt. Auf der einen Seite die Traurigkeit, die das Ganze in sich birgt. Und mir kommen immer wieder die Tränen, wenn ich diesen Text lese. Auf der anderen Seite aber auch die fröhliche Hoffnung, die darin mitschwingt, wenn Menschen zu Gott gehen. Beides scheint sich zu widersprechen. Beides ist natürlich. Es ist natürlich, dass wir um Menschen trauern. Es ist aber auch natürlich und sollte für uns natürlich sein, dass wir uns darüber freuen, dass es den richtigen Weg geht. Und Jesus hat einmal gesagt, dass wir uns die Kinder als Vorbild nehmen sollen. Den Glauben der Kinder als Vorbild nehmen sollen. Und diese Kinder von Bodelschwingh haben einen unglaublichen, natürlichen Glauben, der das Leid des Todes, in dem sie selbst drin standen, gar nicht mehr in diesem Umfang wahrnimmt, weil dieser Glaube so groß ist. Und ich möchte gerne da einen Abschnitt vorlesen. Unterschiedlich waren bei gleicher innerer Herzensstellung und gleichem Frieden doch die Äußerungen der Kinder über ihre Trennung von uns und über ihren Heimgang. Der kleine Friedrich, der Mutter besonders Trostkind aus der für sie so schweren einsamen Zeit des Kriegsjahres 1866, in dessen Anfang er geboren war, hatte sich denn auch besonders fest an die Mutter geklammert und sein einziger Wunsch blieb bei Mama bleiben. Elisabeth, die etwas ältere, hatte durchaus nichts gegen das Sterben, das ihr ja ein gewisser Eingang zum Himmel war. Aber Mama und Papa, die Geschwister und noch viele andere Lieben, sollten doch auch gleich mitkommen. Ernst machte diese Bedingung nicht. Es war merkwürdig, dass dies lebensfrische Kind, das mit so natürlichem, lebendigem Interesse auch an den Dingen dieser Welt und mit so überaus inniger Liebe an Vater und Mutter hing, sich von vornherein bei der ihm vorgelegten Frage, ob er lieber bleiben oder in den Himmel gehen wollte, für den zweiten Weg entschied. Das ist genau die Frage, die Paulus sich gestellt hat. Und man konnte gewiss sein, dass er wusste, was er sagte. Ich denke, er war ungefähr im Alter von unserem Samuel. Freilich, als ich ihm die Geschichte von Gethsemane und des Heilandes dreifaches Gebet, nicht wie ich will, sondern wie du willst, vorgelegt hatte, antwortete er in der Folge bei ähnlichen Fragen mit Magdalenchen Luther, wie der liebe Gott will. Indessen behauptete doch der paulinische Wunsch, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, welches mir auch viel besser wäre, das Übergewicht in seinem Herzen, also er wollte gehen. Am Abend vor des kleinen Friedrichs Tode erklärte er unaufgefordert aufs Bestimmteste: Wenn Friedemännchen diese Nacht stirbt, werde ich doch nicht traurig sein. Er hat es ja dann viel besser. Ganz in diesem Geiste und mit der Wiederholung dieser Erklärung nahm er dann auch die Todesnachricht hin. Und als ich in der Todesnacht unserer lieben Elisabeth mich einmal mit der sterbenden Tochter auf den Schoß neben ihn gesetzt hatte, so dass er selbst in das verklärte schöne Antlitz seines Schwesterchens sehen konnte, da erweckte in ihm ihr Scheiden keine Traurigkeit. Nur als er Tränen in den Augen seiner Mutter sah, da füllten sich seine Augen auch mit Tränen, denn er konnte die Mutter nie gut weinen sehen. Aber mit einer Art vom heiligen Unwillen strafte er sie. »Was weinst du denn, Mama? Du weißt es ja doch, dass es Lisabethchen viel besser bekommt.« Er und Elisabeth hatten sich ausgebeten, ihres kleinen Bruders Friedrich Leiche noch einmal zu sehen. Als der offene Sarg hereingebracht wurde, richtete sie sich mühsam in ihrem Bettchen auf, sahen still in das freundliche, bleiche Antlitz und sagten dann nur: »Adieu, Friedemännchen.« Aber Traurigkeit bemerkte man nicht. Als aber nun auch Elisabeth abgerufen war und ihre Leiche vor dem Wege zum Grabe auf Ernsts Verlangen noch an sein Bettchen getragen wurde und er ihr selbst zum Tode matt das letzte Lebewohl gesagt hatte, da wurde sein Heimweh immer größer. Entschuldigung. Zwar willigte er wohl noch ein, dass er bleiben wollte, wenn die Mutter ihm vorstellte, dass der Vater doch an ihm einen Gehilfen haben müsste, wenn er alt würde und dass der kleine Karl ja doch sonst ganz alleine spielen müsste. Als aber nun vollends am nächsten Sonntagabend auch unser kleiner Karl, der mit rührender Stille seit 14 Tagen gekämpft hatte, ohne einen Klageton von sich zu geben, sein freundliches kleines Haupt in den Tod neigte und ich mir von Ernstchen, der mich in den letzten Tagen nur ungern von seinem Bette ließ, Urlaub ausbat, bis Karlchen im Himmel sei, da rief er mit lauter Stimme und mit dem Ausdruck tiefster Sehnsucht: »Ich will auch mit Papa.« »Wohin denn?« »Zu Friedemännchen und Elisabeth«, lautete die Antwort. Von da ab klang in mir aus der Seele des heimziehenden Sohnes das Wort Eliesers durch und behielt die Oberhand über alles natürliche Wünschen. »Haltet mich nicht auf. Der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben.« Und sein viel besser daheim sein bei dem Herrn, das er wiederholt mit großer Bestimmtheit ausgesprochen hatte, wurde auch im eigenen Herzen der überwiegende Wunsch für den geliebten Sohn. Es ist ja in gewissem Sinne richtig, was ein treuer Freund uns kürzlich aus Paris schrieb, dass der Herr die Kindlein krönt, ehe sie gestritten, insofern als der Kampf des Fleisches und des Geistes noch nicht zum rechten, klaren Bewusstsein gekommen ist. Aber ohne Kampf geht es auch bei den Kleinen vor dem Sieg nicht ab, und dann wird die Geschichte weitererzählt. Und ich fand das beeindruckend, wie diese Kinder diese Realität des Heimgangs in den Himmel so vor sich hatten, dass sie das behandelt haben, wie wenn die Geschwister in einen schönen Urlaub fahren und sie wollen hinterher. Dass die Traurigkeit nicht da war, dass sie ihre Eltern sogar getröstet haben, so kleine Kinder, weil sie das einfach natürlich angenommen haben, weil sie darüber nicht so viel nachgedacht haben, wie wir das als Erwachsene häufig tun. Und ich fand das so vorbildlich und denke, das kann man sich auch zum Vorbild nehmen, dass man sich das eine Realität werden lässt, egal ob ein Mensch alt oder jung stirbt, dass wenn er als Kind Gottes stirbt, dass er an einen besseren Ort kommt und dass wir ihm folgen werden eines Tages, dass es nie ein Abschied für immer ist. Und dass ein Mensch in diesem jungen Alter schon den Wunsch hat, zu gehen und nicht zu bleiben, es sei denn, um seine Pflicht zu erfüllen, seinem Bruder ein Spielkamerad zu sein und für seinen Vater eine Hilfe, das finde ich beeindruckend. Und ich glaube, dass wir, mir geht das häufig so, diese Flexibilität verloren haben. Dass wir uns eher an den Aufgaben dieser Welt festhalten, die uns noch so wichtig erscheinen. Und dass wir nicht sagen, mein besserer Weg wäre jetzt zu gehen. Keiner von uns muss sich den Tod wünschen, wenn Gott das nicht schickt, aber wenn es kommt, wie gehen wir damit um? Wie nehmen wir das auf? Ich möchte einfach, das fällt mir gerade spontan ein, auch nochmal erwähnen, dass es mindestens zwei Bibelstellen gibt, wo Gott Menschen zu sich nimmt, bevor größere Katastrophen kommen, weil er sagt, diese Menschen, die haben mich geliebt und sie sollen das nicht miterleben. Das ist der Sohn von Jerobeam dem Ersten. Der ist krank und die Mutter kommt zum Propheten und fragt ihn, wie das jetzt weitergeht. Und dann sagt der Prophet, ihr seid so gottlos, ihr werdet alle auf grausame Art und Weise sterben und der Junge wird auch nicht gesund werden. Wenn du aus meinem Haus gehst, wird der Junge sterben. Oder nein, wenn du über die Schwelle deines eigenen Hauses gehst, wird der Junge sterben. Aber Gott nimmt ihn zu sich, damit er das Elend nicht mehr erleben muss, was seine Familie ereilen wird, weil er der Einzige war, der Gnade vor Gott gefunden hat. Und da gibt es noch einen zweiten Vers, der was Ähnliches beschreibt. Und auch das müssen wir uns einfach bewusst machen, wenn wir über die Liebe Gottes in seiner Führung in unserem Leben nachdenken, dass auch die Tatsache, dass Gott einen Menschen aus dieser Welt nimmt, eine Gnade sein kann. Wir wissen nicht, was diesem Menschen auch erspart bleibt. Vielleicht auch gar nicht an Unglück im Umfeld, sondern an eigenen Krankheiten, an eigenen Schwierigkeiten. Ich kenne alte Geschwister, gerade jetzt einen Bruder, mit dem ich sehr viel Kontakt hatte in Kiel, der im Alter, im Kopf nicht mehr ganz fit ist, der ins Pflegeheim gekommen ist und der sich dermaßen daneben benimmt, dass das ganze Zeugnis seines Lebens alles kaputt macht. Und es ist schade, dass er das noch erleben muss, dass Gott ihn nicht vorher, wir wissen nicht, warum Gott das so macht, aber er ist einfach, bei ihm bricht einfach alles raus, wie bei einem unreifen Kind, das sich nicht selbst beherrschen kann und so. Und wir wissen nicht, warum es manchmal nicht auch gut ist, dass Gott Menschen früher holt und wovor er sie möglicherweise auch bewahrt. Wir werden Gottes Pläne nicht durchschauen können, aber wir dürfen wissen, dass er immer den richtigen Weg hat und dass jede Entscheidung, die er für unser Leben trifft, die richtige ist. Und dass uns auch nichts ohne seinen Willen geschehen kann. Wir können ohne seinen Willen nicht erkranken. Und wenn wir erkranken, dann ist es sein Wille. Und weil sein Wille für uns gut ist, ist es dann auch gut. Und genauso, wenn wir sterben. Und ja, ich möchte gerne noch etwas vorlesen. Und zwar aus dem Leben von Jim Elliot, ein Missionar, der unter Indianern in Südamerika missionieren wollte. Und bevor er sie richtig erreicht hat, haben sie ihn umgebracht. Diejenigen, die nachher missioniert haben, waren die Frauen von ihm und seiner vier Freunde. 5 junge Männer, die noch alle noch nicht 30 waren, alle jünger als ich, wurden dort brutal umgebracht. Die Geschichte ist relativ bekannt. Und er hat als junger Mann, denn viel länger hat er ja nicht gelebt, schon sehr viele sehr tiefgehende Aussprüche getan, die zeigen, wie er mit dem Thema Tod umgegangen ist, und zwar als junger Mensch. Und in dem Fall nicht als Kind, sondern als jemand, der auch, ich sag mal, reif ist. Ein ganz berühmter Spruch von ihm ist: Der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Und er war von Anfang an bereit, sein Leben zu geben. Das hat er immer gesagt. Und er hat es nachher geben müssen. Gott hat dieses Versprechen ihm abgenommen. Er hat gesagt: Ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten, gleich dir, Herr Jesus. Und dann hat er gesagt: Wie dein ganzes Leben, so ist auch die Dauer deines Lebens in Gottes Hand. Denke daran, Gott lässt dich nicht sterben, ehe nicht dein Werk getan ist. Also es bleibt nichts mehr übrig, was wir noch zu tun hätten. Nach dem Thema, was gibt es denn hier noch zu tun, dass wir noch lieber bleiben würden. Aus Gottes Augen bleibt nichts mehr übrig, wenn er uns holt. Aber lass nicht den Sand der Zeit in deine Augen kommen, sodass sie nicht mehr die sehen, die noch in der Finsternis sitzen. Sie müssen die Botschaft hören. Ehefrauen, Familie, Beruf, Erziehung, alles muss lernen, sich der Regel zu unterwerfen. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkünde das Reich Gottes. Er hatte einen Auftrag als Missionar, das hat er sehr ernst genommen. Das muss nicht in jeder Lebenssituation so sein. Ich sehe das als Vater so, dass auch meine Kinder Menschen sind, die von Gott hören müssen und die ich nicht zu Hause sitzen lassen kann, um beispielsweise zu Indianern zu gehen und ihnen von Gott zu erzählen, wenn das nicht mein konkreter Auftrag von Gott ist. Also ich möchte das jetzt nicht pauschalisieren, aber es zeigt einfach, wie klar er sein Leben und sein Lebenswerk gesehen hat und auf Gott ausgerichtet hat. Nur das eine weiß ich, dass mein Leben voll ist. Es ist die Zeit zu sterben, denn ich habe gehabt, was ein junger Mann nur haben kann. Wenigstens dieser junge Mann. Ich bin bereit, vor Jesus hinzutreten. Das hat er geschrieben, als er die Küste Ecuadors gesehen hat, wo er unter den Indianern arbeiten wollte. Jetzt wusste er, er war dort, wo Gott ihn haben wollte. Und er hat gesagt: Es gibt nichts mehr, was ich von diesem Leben erwarte, wenn Gott mich jetzt nimmt. Ich bin jetzt auf dem richtigen Weg, ich bin bereit zu gehen. Da war er, ich weiß nicht genau, 26, 27, sowas um den Dreh. In meinem Inneren weiß ich, dass meine Hoffnungen und Pläne keine bessere Lenkung und Erfüllung hätten finden können, als er sie mir gegeben hat. Möge es uns allen so gehen, mögen wir erfahren, wie wahr das Wort ist. Er wird uns leiten bis an den Tod. Ja, das wünsche ich mir auch für uns, dass wir das erfahren, dass er uns bis an den Tod leitet und dass wir diese Realität im Auge behalten, dass das höchste Ziel ist, eines Tages bei ihm zu sein. Und wenn wir vor ihm stehen und er uns fragt, was hast du mit den Talenten angefangen, die ich dir gegeben habe, dass wir nicht gestehen müssen, wir haben sie vergraben und unsere Zeit verschwendet, sondern dass wir die Zeit, die wir hier haben, möglicherweise eine Zeit, die nicht mehr so lang ist, wir wissen das nicht, wir werden das nie wissen, dass wir diese Zeit nutzen. Ich möchte gerne dazu etwas von Mose schreiben, der ja auch einer der einflussreichsten Schreiber in der Bibel war. Und der hat einen Psalm geschrieben und in dem Psalm schreibt er: Lehre uns zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Ja, ich denke, das ist wichtig, dass wir lernen, dass unsere Tage dahin gehen und dass sie nicht zurückkommen und dass möglicherweise auch nicht mehr viel übrig ist. Und dass wir die Zeit wirklich nutzen, die Gott uns hier gibt. Ich habe noch ein letztes Lebensbild von Dietrich Bonhoeffer, auch jemand, der bekannt dafür ist, dass er für seinen Glauben sterben musste. Und da wird hier von einem Augenzeugen berichtet, als Dietrich Bonhoeffer abgeholt wurde, um hingerichtet zu werden von den Nazis, sagt der Augenzeuge: Wir sagten ihm auf Wiedersehen, da nahm er mich beiseite. Dies ist das Ende, sagte er, für mich der Beginn des Lebens. Ja, das sind ein paar Gedanken von anderen Menschen zu diesem Thema, die mich auch schon immer bewegt haben. Es waren drei Lebensbilder, die mich sowieso auch sehr bewegt haben. Und das wollte ich gern einfach nochmal weitergeben. Und ich denke, dass wir uns das auch zum Vorbild sein lassen können. In der Bibel steht, in Hebräer 13 steht, dass wir uns diejenigen, die uns auch vorausgegangen sind, zum Vorbild sein lassen sollen. Nicht nur diejenigen, die in der Bibel stehen, das sind auch Menschen, die uns vorausgegangen sind. In aller erster Linie Jesus und dann diejenigen, die ihm nachgefolgt sind, sondern auch viele Menschen, die in der langen Zeit der Kirchengeschichte gelebt haben. Auch Menschen wie Martin Luther möglicherweise, Menschen wie Dietrich Bonhoeffer oder auch Menschen, die in unserer eigenen Zeit leben, die in unserer eigenen Zeit vielleicht, die wir noch gekannt haben, die bereits von uns gegangen sind, die ihr Leben für Gott eingesetzt haben oder die sogar selbst noch leben. Ich denke an Schwester Käthe, die hier auch immer viel gemacht hat, die auch sicher zu den Menschen gehört, die viel in ihrem Leben eingesetzt haben. Und auch unter uns hier in diesem Raum sitzen Menschen, wir alle, jeder von uns hat für das Leben mit Gott Dinge aufgegeben, hat sich eingesetzt und tut das. Und es ist wichtig, dass wir das nie aus dem Blick verlieren, dass wir uns Vorbilder zum Vorbild nehmen. Und mein Vater hat nicht Unrecht, wenn er sagt, lest mal mehr Lebensbilder. Wir dürfen die Bibel nicht ersetzen, aber vielleicht habt ihr gehört, dass man dort viele wertvolle Informationen auch rausziehen kann. Ja, ich möchte damit eigentlich auch schon fast zum Schluss kommen und möchte gerne noch das bekannteste Lied von Dietrich Bonhoeffer einfach mal vorlesen. Und vielleicht machen wir uns bewusst, dass Dietrich Bonhoeffer zu dem Zeitpunkt, als er dieses Gedicht schrieb, schon in der Zelle saß, dass er schon mit dem Tod rechnen musste und dass er in einer schlimmeren Situation als wir jetzt war, aber irgendwie trotzdem auch vor die Frage gestellt wurde, für die uns Gott heute auch stellt: Wo sind die Prioritäten in deinem Leben? Was ist das Vorzüglichere in deinem Leben? Was ist dir lieber, abzuscheiden und bei mir zu sein, oder hältst du dich an dieser Erde fest? Und solange ich dich auf dieser Erde lasse, was fängst du mit der Zeit an, die ich dir auf dieser Erde gebe? Das ist die Frage, vor die Gott uns stellt und vor die Gott auch Dietrich Bonhoeffer gestellt hat. Und Bonhoeffer hat eine Antwort darauf gefunden. Er hat geschrieben: Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, das du für uns bereitet hast. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und an ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Herr Jesus, mit diesen Worten von Dietrich Bonhoeffer möchte ich dir danken, dass du uns das auch zusprichst, dass du bei uns bist am Abend, am Morgen, an jedem neuen Tag, dass wir in deiner Hand geborgen sind und dass wir auch die schweren Kelche, die du uns im Leben gibst, aus deiner Hand nehmen dürfen, ohne Zittern, weil wir wissen dürfen, im Glauben wissen dürfen, dass es das Beste für uns ist. Gib uns den kindlichen Glauben, den die Kinder von Bodelschwing so schön ausgedrückt haben. Gib uns den Eifer, den ein Jim Elliot hatte. Gib uns die Perspektive, die uns Paulus vor Augen gestellt hat. Und lass uns die Zeit, die wir auf dieser Erde haben, nutzen, bis du uns eines Tages zu dir heimholst. Amen.
Amen. Amen.